darf es wenig, denn wer schwul ist, ist eine blöde Kuh und dumme Tunte und was weiß ich.
Garrison, can I ask you a question?
Of course, Stanley. What is it?
What's a homosexual?
Und wieder einmal begrüßen wir euch live zu einer neuen Sendung von Rosa Rausch, das schwule Magazin im Querfunk.
Und ihr habt tatsächlich das Vergnügen, zwei Stimmen zu hören, wenn auch nur ich, Felix, für euch im Studio bin. Aber Helmut hat, wie meistens, seine Person des Monats selber eingesprochen. Er hat auch die Nachrichten zusammengestellt, also wie meistens bei Rosa Rauschen kommt der meiste Inhalt dankenswerterweise von ihm. Musikalisch werden wir von den Beach Boys begleitet. Ich habe gedacht, das passt zum Wetter. Das hat allerdings den blöden Nachteil, dass die Stücke jener Zeit meistens ja nur so 2 Minuten ungrad lang sind. Und das stellt mich vor Herausforderungen. Jetzt kann ich ja nicht die Nachrichten, ich habe erst überlegt, ob ich sie statt in 3 Blöcke vielleicht in 5 schneide oder so. Das hat Helmut torpediert, indem es ein bisschen weniger Nachrichten gibt als sonst. Also es könnte sein, dass wir so die letzten Minuten, die letzten vielen Minuten ein paar Stücke hintereinander hören werden. Aber vorne dran bleibt alles, wie es war. Das heißt, es gibt 3 Nachrichtenblöcke, jeweils mit Musik. Dann gibt's eine Person des Monats, getrennt durch Musik. Dann gibt's Termine und dann gibt's Fernsehtipps. Ihr solltet also bis wir dann soweit sind, auch spätestens was zu schreiben geholt haben. Wir haben tatsächlich ein paar Fernsehtipps und wir haben auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube mindestens einen Termin habe ich auch in meinen Unterlagen. Freut euch auf eine unterhaltsame Sendung und drückt mir die Daumen, dass es mit der Technik wie gewohnt gut klappt.
Oh. Nachrichten in rosa Rauschen.
Wir beginnen in Genf. Die Dachorganisation International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans und Intersex Association, die ILGA, hat mitgeteilt, dass die Mitgliedschaft des israelischen Queervereins Aguda bis auf Weiteres suspendiert sei. Hintergrund sei gewesen, dass sich Aguda für die Austragung eines ILGA-Treffens 2026 oder 2027 in Tel Aviv beworben und dies zu mehreren Bedenken geführt habe. Also hätten die einfach gar nichts gemacht, dann hätte es auch kein Problem gegeben, aber indem sie sagen, wir könnten helfen. Ja, die Bewerbung für die Austragung der ILGA-Konferenz sei vom Vorstand einstimmig abgelehnt worden. Eine Abstimmung zu der Frage werde beim nächsten Treffen in Kapstadt, das war jetzt die Woche vom 11. bis 15., nicht zugelassen. Zudem überprüfe man, ob sich Aguda noch an die Grundregeln, die sogenannte ILGA-Verfassung, halte. Es ist unklar, welche Regeln Aguda konkret gebrochen haben soll. Aguda kritisiert auf Facebook die Suspendierung scharf, wir zitieren: Die israelische LGBTQ-Identität umfasst sowohl den Dienst am Gemeinwohl als Staatsbürger, als auch für die Werte der Demokratie und der Menschenrechte in der Gesellschaft zu kämpfen, in der wir leben. Als Community sollten wir nicht die Verantwortung für jede Regierungsentscheidung tragen müssen. Wir erwarten von der internationalen Gemeinschaft, liberale Stimmen zu unterstützen, statt sie zu boykottieren. Rostock. Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine queere Bar in Rostock ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, sagt eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft. Das gebe aber Hinweise auf Brandlegung. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro. Ein Zeuge hatte laut Polizei beobachtet, wie ein schwarz gekleideter Mann einen Gegenstand in das Gebäude warf. Der Fall der Bar B7 sorgte bei zahlreichen Politikern für Empörung und Entsetzen. Rostock hisste aus Solidarität die Regenbogenfahne auf dem Rathaus. Eine Spendensammlung im Internet brachte binnen kurzer Zeit 20.000 Euro zusammen. Fast 2.000 Menschen demonstrierten nach einem Brandanschlag auf eine Szene, nach diesem Brandanschlag auf diese Szenebar, spontan gegen Queerfeindlichkeit. Der CSD Rostock hatte zu der Veranstaltung aufgerufen. Speyer. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat sich im laufenden Reformprozess in der katholischen Kirche für die Segnung von lesbischen und schwulen Paaren ausgesprochen. Kern der Glaubensbotschaft sei, dass Gott alle Menschen liebe, sagt der 67-Jährige der Deutschen Presseagentur. Wir zitieren ihn. Und das unabhängig von sexuellen Veranlagungen oder anderen Identitäten und Beschreibungen. Im Zentrum stehe die grundsätzliche Bejahung des Menschen, noch ein Zitat, und ich habe in meiner pastoralen Lebensgeschichte schon zu viele gesehen, die darunter gelitten haben, dass ihnen die Kirche kein positives Zeichen für ihr Leben geben will. Menschen segnen und auch ihre Liebe segnen, das muss, denke ich, möglich sein. München. Das Münchner Erzbistum richtet ein seelsorgerisches Programm eigens für queere Menschen ein. Ab dem ersten Advent, dem Beginn des neuen Kirchenjahres, stehen für das Netzwerk Queerseelsorge 17 eigens geschulte Ansprechpartner zur Verfügung, wie das Bistum mitteilte. Den Start des Angebots feiert die Erzdiözese mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Paul.
Mama.
Weiter geht's mit den Nachrichten in Wiesbaden. Das CDU-geführte hessische Gesundheitsministerium hat vergangene Woche angekündigt, die Förderung des von den hessischen AIDS-Hilfen organisierten Geflüchteten-Netzwerks Rainbow Refugee Support ab dem nächsten Jahr ersatzlos zu streichen. Bislang hatte die Förderung 200.000 Euro pro Jahr betragen, was jetzt auch nicht die Welt ist. Laut der AIDS-Hilfe Hessen können damit Geflüchtete an den 6 Standorten des Projekts nicht mehr unterstützt werden. Landesweit würden damit aktuell 300 Menschen unterstützt. Mario Ferranti, Vorstandsmitglied der AIDS-Hilfe Hessen, erklärt laut Journal Frankfurt, dass der Anteil der queeren Menschen unter Geflüchteten hoch sei und diese Gruppe wegen spezifischer Schwierigkeiten besonders auf Unterstützung angewiesen sei. Wir zitieren auch ihn. Angesichts der Belastungen von Menschen, die aufgrund ihrer Transidentität oder Homosexualität verfolgt wurden, halten wir spezifische Angebote zu deren Unterstützung zudem auch für geboten, sagt also dieser Herr Ferranti. Wir kommen nach Mali. Der westafrikanische Binnenstaat Mali hat homosexuelle Handlungen kriminalisiert. Das nach einem Militärputsch 2021 eingerichtete Übergangsparlament stimmte für ein Gesetz, das nicht nur gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe stellt, sondern auch die Förderung von Homosexualität, was immer das sein mag. Justizminister Mahamadou Kasuge erklärte, dass damit die moralischen Werte Malis und die nationale Tradition geschützt werden sollten. Bereits vergangenes Jahr wurde in Mali eine neue Verfassung beschlossen, in der die gleichgeschlechtliche Eheschließung ausdrücklich verboten wird. Bislang war Homosexualität in Mali aber noch nie offiziell verboten. USA. In den amerikanischen Bundesstaaten Kalifornien, Colorado und Hawaii haben Wähler parallel zu den US-Präsidentschaftswahlen in Volksentscheiden für die Aufhebung von Verboten der gleichgeschlechtlichen Ehe in Regionalverfassungen gestimmt. In den drei Staaten stimmten zwischen 51% und 64% für die queerpolitische Initiative. Zwar können diese Verbote bereits seit der Öffnung der Ehe durch den Supreme Court im Jahr 2015 nicht mehr angewandt werden, allerdings gibt es Bestrebungen im obersten US-Gericht, dieses Urteil wieder rückgängig zu machen. Und die letzte Meldung, bevor wir wieder ein bisschen Musik spielen, kommt aus Istanbul. Eine Istanbuler Bezirksregierung hat die Vorführung des Films Queer mit Schauspieler Daniel Craig im Rahmen eines Filmfestivals verboten. Der Veranstalter Mubi sagte aus Protest das für 4 Tage geplante und bereits ausverkaufte Festival ab. Die Bezirksvorsteher im Istanbuler Stadtteil Kadıköy, eingesetzt von der Zentralregierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, hatten den Film als Gefährdung des gesellschaftlichen Friedens wegen provokativen Inhalts bezeichnet, so Mubi.
Yeah.
In Köln geht's weiter mit den Nachrichten. Das Kölner Dreigestirn feiert in diesem Jahr eine Premiere. Erstmals stellt mit der Stadtgarde Colonia Ahoy, Stadt mit zwei T, eine LGBTI-Karnevalsgesellschaft Prinz, Bauer und Jungfrau und schickt ein queeres Dreigestirn in die Session. Köln ist erwachsen, Köln redet da gar nicht groß drüber, so kommentierte Prinz René der Erste im WDR-Fernsehen gegenüber Entertainer Guido Kanz die Neuerung. Und weiter wörtlich, es ist einfach normal, ob man Mann, Frau liebt, spielt in Köln keine Rolle. Er wünsche sich, dass das auch überregional ausstrahle. Bern. Eine neue Studie deckt gravierende Missstände in der Schweizer Armee auf. Diskriminierung und sexuelle Belästigung sind demnach an der Tagesordnung. Die Ergebnisse der Untersuchung sind alarmierend. Jede zweite Frau in der Schweizer Armee wurde bereits sexuell belästigt. Auch zahlreiche homosexuelle Männer erlebten Diskriminierung und Übergriffe. Die Armeeführung sieht dringenden Handlungsbedarf. Reaktion der Armeeführung. Die Armee hat ein Forschungsteam der Universität Bern beauftragt. Das soll die Diskriminierung homosexueller Menschen in der Armee untersuchen. Basel. Die Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU, hat erfolgreich ein Referendum über die finanzielle Unterstützung des Eurovision Song Contest 2025 in Basel beantragt. Konkret geht es darum, ob die Stadt und der Kanton einen Kredit in Höhe von 37,5 Millionen Franken gewähren dürfen, Plural, damit der ESC in Basel in vollem Umfang geplant und ausgerichtet werden kann. Die Eidgenössisch-Demokratische Union ist eine evangelikale Kleinpartei in der Schweiz. Sie begründet ihre seit Monaten anhaltende Mobilisierung gegen die Finanzierung des ESC-Events für Mai 2025 in Basel damit, dass der Eurovision Song Contest in den letzten 15 Jahren angeblich zur Propagandaplattform für Homosexuelle und Nicht-Binäre verkommen sei. Das heißt ja umgekehrt, dass sie die Akzeptanz, die Existenz von Nicht-Binären nicht leugnen. Dafür sollten im Kanton Basel keine Steuergelder ausgegeben werden, findet die EDU. Letzte Meldung kommt aus Straßburg. Deutschland hat nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht die Rechte lesbischer Eltern verletzt. Das Privat- und Familienleben des Paares sei nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn eine der Mutter das Kind der anderen adoptieren müsse. Geklagt hatten zwei Frauen, die seit 2010 in einer eingetragenen Partnerschaft lebten. 2013 brachte eine von ihnen einen Sohn zur Welt. Benutzt wurde dafür eine Eizelle der Partnerin und eine anonyme Samenspende. In der Geburtsurkunde wurde allerdings nur eine der Frauen, jene, die das Kind zur Welt gebracht hatte, als Mutter aufgeführt. Die andere musste den Sohn adoptieren, um als Elternteil anerkannt zu werden. Das Straßburger Gericht betonte im vorliegenden Fall einstimmig, dass die vorliegende Situation, die mit einer in Deutschland illegalen Prozedur verbunden sei und zwei Frauen betreffe, nicht mit der Situation der Vaterschaftsvermutung im BGB übereinstimme. Die unterschiedliche Behandlung falle in den Ermessensspielraum des Gesetzgebers.
Das waren die Nachrichten.
Once my children were raised, you know they suddenly rise. They started slow long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. This town so long to the city, I'm fit with the stuff to ride in the rough, and sunny down snuff, I'm all right by the hero's end.
So, und da sehen wir jetzt genau das Problem, das ich zu Beginn befürchtet und anmoderiert hatte. Denn eigentlich müssten wir jetzt um halb sein. Wir hatten drei Nachrichtenblöcke. Es kommen noch drei Textblöcke. Also müsste man in der Mitte sein, sind wir aber nicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich den die Person des Monats, die Helmut uns vorstellt, einrahme in jeweils zwei Musikstücke.
I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's by my excitations. By my good vibrations. She's by my excitations. By my good vibrations. She's by my excitations.
Bei der Person des Monats geht es diesmal um Amelio Robles Avila. Der kam am 3. November 1899 in Xochipala auf die Welt. Das ist irgendwo in Mexiko. Sein Vater war ein Großbauer mit einer kleinen Mezcalfabrik. Robles lernte bis zur 4. Klasse an der Schule für junge Frauen in Chilpancingo. Muss auch irgendwo in Mexiko sein. Schon in jungen Jahren zeigte Robles Interesse an Aktivitäten, die eher als männlich galten. So lernte er Reiten und den Umgang mit Waffen und wurde ein hervorragender Schütze und auch ein Pilot. Robles trat 1911 oder 1912, so genau weiß man das nicht mehr, in die Armee ein. Als General Juan Andraum Almazán 1911 durch Xochipala reiste, damals war der Druck gegen den Rücktritt von Porfirio Díaz als Präsident, der nahm damals zu und das hat ihn dann politisiert und in die Armee eintreten lassen. Zwischen August und November 1911 wurde Robles in den Golf von Mexiko geschickt, um von Ölfirmen Geld für die revolutionäre Sache zu erhalten. Zwei Jahre später begann Robles dann auch als Mann aufzutreten und verlangte auch, dass er von anderen als solcher behandelt wird. Von 1913 bis 1918 kämpfte er als El Coronel Robles mit den Zapatisten. Robles erlangte dabei den Respekt seiner Kollegen und Vorgesetzten als fähiger Militärführer und bekam schließlich sein eigenes Kommando. Im Jahr 1919, einige Zeit nach dem Tod von Emiliano Zapata, schlossen sich Robles und 315 Männer unter seinem Kommando den Streitkräften von Álvaro Obregón an. 1920 nahmen sie am Agua Prieta Aufstand teil, der der Herrschaft von Venustiano Carranza ein Ende setzte. Im Jahr 1924 unterstützte Robles dann General Álvaro Obregón gegen den De La Huesta Aufstand, wobei Robles leicht verletzt wurde, als er wurde angeschossen. Nach der militärischen Phase der Revolution unterstützte Robles den Revolutionsgeneral Álvaro Obregón, der dann auch von 1920 bis 1924 Präsident von Mexiko war. Robles kämpfte mit Obregón Streitkräften und den Aufstand von Adolfo de la Huerta im Jahr 1923 niederzuschlagen. Als Robles sich nach der Revolution dann eine Zeit lang in Iguala niederließ, sollen eine Gruppe Männer angegriffen haben, um ihn als Frau bloßzustellen. Er reagierte heftig, er tötete zwei dieser Männer aus Selbstverteidigung. Im Jahr 1943 erhielt Robles das ärztliche Attest, das für den offiziellen Beitritt zur Konföderation of Revolutionary Veterans erforderlich war. Damit war er dann anerkannter Veteran. Die ärztliche Untersuchung bestätigte, dass Robles 6 Schusswunden erlitten hatte, ließ aber die Frage seiner Geschlechtsidentität unerwähnt. 1970 erkannte der mexikanische Verteidigungsminister Robles als Veteran der Revolution an. Gegen Ende seines Lebens erhielt Robles mehrere bedeutende Auszeichnungen für den Militärdienst. Eine Auszeichnung als Veteran der mexikanischen Revolution, die Auszeichnung der mexikanischen Ehrenlegion. 1973 oder 1974 wurde Robles außerdem mit dem Revolutionäre Merit Award ausgezeichnet. Robles lernte an Guerra Torres in den 30er Jahren an Apipilulco, auch wahrscheinlich irgendein Dorf in Mexiko, kennen und heiratete sie später. Sie adoptierten gemeinsam eine Tochter, Regula Robles Torres. Laut der Historikerin Gabriela Cana Ortega nahm Robles eine männliche Identität nicht als Überlebensstrategie an. Man könnte sich ja denken, na, in der Armee ist es vielleicht besser, ein Mann zu sein, und das hat sie dann praktisch dann versucht, dazu durchzukommen, sondern das war eben wohl doch der starke Wunsch, ein Mann zu sein. Also würde man heute Transgender nehmen. Robles männliche Identität wurde von der Familie, der Gesellschaft und der mexikanischen Regierung akzeptiert und Robles lebte vom 24. Lebensjahr bis zu seinem Tod durchgehend als Mann. Einem ehemaligen Nachbarn zufolge drehte jemand, der Robles eine Frau oder Doña nannte, mit einer Pistole. Also, man konnte sich auch durchaus vorstellen, dass er einen abdrückt. In Dokumenten wird sowohl Robles männlicher als auch der weibliche Vorname und männliche und weibliche Pronomen verwendet. Also das ging in offiziellen Dokumenten ein bisschen durcheinander. Eine öffentliche Schule wurde nach ihm benannt. Dabei wurde die männliche Form seines Namens verwendet. Auf seinem Grabstein steht die weibliche Form. In Xochipala gibt es ein Museum für ihn. Da wurde dann wiederum die weibliche Variante seines Namens verwendet. Robles wird sowohl als männlicher Held der mexikanischen Revolution gefeiert, als auch als weibliche Kriegerin und Heldin dieser mexikanischen Revolution. Also war etwas, wo durchaus bekannt war, dass Robles Transgender ist, was aber tatsächlich teilweise dann akzeptiert wurde, obwohl wir ja hier doch noch über eine andere Zeit reden. Natürlich ist keine Gedanken an eine geschlechtsangleichende Operation oder dergleichen geben konnte.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego Bay.
Green.
Der Block jetzt mit den Fernsehtipps, der ist relativ lang, deswegen habe ich erwogen, ihn nochmal zu untergliedern. Es gäbe auch eine Sollbruchstelle, aber die ist sozusagen nach der ersten Seite von irgendwie 7 oder 8. Also das ergibt nicht so arg viel Sinn, an der Stelle zu trennen. Also werde ich wahrscheinlich die Fernsehtipps am Stück vorlesen, aber vielleicht kriege ich auch wieder einen Hustenanfall. Und dann ist ja auch gut, wenn man lauter so 2-Minuten-Stückchen hat, wo man dann überbrücken kann. Die erste Empfehlung, die beginnt in wenigen Minuten. Da müsstet ihr Rosa Rauschen verlassen, was ihr nicht tun werdet. Das wäre nämlich um 18:45 bei ZDF Info. Liebe und Sex im Maghreb, zwischen Tabu und Aufbruch. Eine französische Dokumentation aus dem Jahr 2019. Ich bin zuversichtlich, dass ZDF Info auch die Mediathek vom ZDF bespielt. Ihr wisst, ihr findet die unter dem Quatschtitel Sendung verpasst. Jetzt in dem Fall wäre es ja tatsächlich Sendung verpasst, weil ihr bleibt natürlich Rosa Rauschen treu und könnt deswegen diese Sendung Liebe und Sex im Maghreb zwischen Tabu und Aufbruch nur im Nachgang schauen. ZDF Info. Ansonsten wäre es jetzt dann um 3:15. 20:15 kommt heute im ARD die Eifelpraxis, das ist eine deutsche Serie, die dieses Jahr gedrehte Folge 15 unter dem Titel Freiheit zu leben, mit dabei ein schwules Paar mit Kinderwunsch. Ihr könnt heute Abend um 10 nach 10, also um 22.10 Uhr auch bei Arte Whitney, Can I Be Me sehen. Das ist eine Doku, die ist schon ein bisschen angestaubt, die ist 7 Jahre alt, in Deutschland gedreht. Ein Biopic, das uns Whitney Houston sehr nahe bringt, aber auch zeigt, wie sehr die, die am meisten von ihrem Erfolg profitierten, die sie als Mensch nicht sahen. Das ist kein Deutsch, aber es ist die Ankündigung. Also heute Abend 22.10 Uhr bei Arte, und Arte hat ja glücklicherweise auch die Möglichkeit, dass man die Sachen in Ruhe angucken kann, dann wenn man möchte. Am Sonntag dann um 7:45 und 20.15 Uhr könnt ihr bei One den Spielfilm Ungeschminkt schauen. Das ist ein dieses Jahr in Deutschland gedrehter Spielfilm. Vor über 40 Jahren hat Josef im Streit sein Heimatdorf verlassen. Heute kehrt Josefa dorthin zurück. Ich hoffe, dass die Handlung aus ein bisschen mehr besteht. Sonntagabend 20.15 Uhr bei One könnt ihr das herausfinden. Am Dienstag kommenden könnt ihr um 18.30 Uhr bei Kinowelt TV, wer das bekommt, den Spielfilm Swan Song schauen. Das ist ein 3 Jahre alter US-amerikanischer Spielfilm. In der bittersüßen Komödie Swan Song soll ein schwuler Coiffeur im Ruhestand eine tote Diva für ihre Beerdigung stylen. Dienstag 18.30 Uhr. Und am nächsten Freitag, das wäre dann also der 22. November, da könnt ihr um 20.15 Uhr bei ZDF Neo den Spielfilm Freunde mit gewissen Vorzügen sehen. Der wurde schon 2011 in den USA gedreht, und die Kurzbeschreibung ist: Dylan lässt sich entspannt auf einen neuen Job und neue Stadt ein, lässt sich vom schwulen Tommy umwerben und verbringt die meiste Zeit mit Jamie. Das klingt jetzt eher nach einem Porno als nach einem Spielfilm, aber also kommenden Freitag um 20.15 Uhr könnt ihr das rausfinden bei ZDF Neo. So, und jetzt käme die Sollbruchstelle, und ihr seht, das war viel zu früh, denn jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Der November hat 5 Freitage. Dankenswerterweise kann ich schon ankündigen, wird der Helmut den 5. übernehmen zum Welt-AIDS-Tag. Das bedeutet aber, dass jetzt die Fernsehtipps für 3 Wochen kommen, und das bedeutet, dass wir in den Dezember hinein geraten. Da kommt jetzt nämlich lange nichts nach dem 22. November. Zumindest habe ich nichts gesehen. Und am Dienstag, den 3. Dezember, nachts um 4.15 Uhr, also es ist eigentlich der am 4. Dezember, am Mittwoch, dem 4. Dezember, am frühest denkbaren Morgen um 4.15 Uhr, kommt wieder bei ZDF Info Liebe und Sex im Maghreb zwischen Tabu und Aufbruch. Ich glaube, das ist das Gleiche. Aber diesmal habe ich die Ankündigung dabei, denn da kann man weitergucken. Also das geht eine halbe Stunde, und danach kommt Liebe und Sex in Mexiko. Jetzt gucken wir aber erstmal Liebe und Sex in Maghreb. Ein Porträt über junge Menschen aus Tunesien und Marokko und uralte Tabus in Sachen Homosexualität, Liebe, Sex und Frauenrechte. In Nordafrika sind Paarbeziehungen ohne Trauschein verboten. Öffentlich gezeigte Zuneigungen oder gar homosexuelle Beziehungen sind tabu und werden mit Freiheitsentzug bestraft. Ja, im günstigsten Fall, im schlechteren wird man gesteinigt. Frauen müssen jungfräulich in die Ehe gehen. Uneheliche Kinder, selbst als Folge von Vergewaltigungen sowie Schwangerschaftsverhütung, gelten als Schande und führen häufig dazu, dass Frauen von ihren Familien verstoßen werden. Doch langsam brechen die harten Strukturen auf. In Tunesien reicht schon ein Kuss in der Öffentlichkeit für eine 6-monatige Strafe. Ausgelebte Homosexualität wird dort sogar mit 3 Jahren Haft bestraft. Unter dem Konflikt zwischen Tradition und Moderne leiden im Maghreb vor allem Frauen, Kinder und Homosexuelle. Ungewollt schwangere, ledige Frauen sind häufig gezwungen, ihre Kinder auszusetzen. Die chirurgische Rekonstruktion von Jungfernhäutchen ist zwar nicht verboten, aber geächtet. Dennoch verschulden sich viele zukünftige Bräute für diese OP, um den Schein der Jungfräulichkeit zu wahren. Der Film porträtiert junge Menschen aus Tunesien und Marokko und zeigt, wie sie mit dem Korsett der Traditionen und Gesetze leben und wie sie die Verbote häufig auch umgehen. Eine bewegende Dokumentation über uralte Tabus in Sachen Liebe, Sex und Frauenrechte in Nordafrika. Das also, wie gesagt, am 4. Dezember um 4 Uhr, was war es, 15? Muss ich gucken, ja, 4.15 Uhr. Und eine halbe Stunde später um 4.45 Uhr, am gleichen Tag, könnt ihr aus dieser Reihe Liebe und Sex in ... die dieses Jahr in Deutschland gedrehte Folge 13 gucken. Also die letzte, die war ja in Frankreich gedreht und schon 5 Jahre alt. Und jetzt eben die Folge Mexiko. Und ich hoffe sehr, dass das alles bei ZDF Info in der Mediathek steht, weil irgendwie ist 4.45 Uhr nicht die ideale Zeit zum Fernsehen. Also für mich jedenfalls. Im Laufe des Films lernen die Zuschauer auch eine Muxe kennen, eine Transperson. Mexiko, ein Land voller Kontraste. Einerseits eines der fortschrittlichsten Länder Lateinamerikas, andererseits ist die Gesellschaft patriarchalisch, konservativ und frauenfeindlich. In Mexiko spielen Traditionen und Katholizismus für den Großteil der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es in den 31 Bundesstaaten Mexikos sehr unterschiedliche Ansichten und Freiheiten in Bezug auf Liebe und die Geschlechterrollen. Der Film begleitet ein junges, katholisches und jungfräuliches Paar aus dem wohlhabenden und konservativen Yucatan vor und während ihrer prunkvollen und traditionellen Hochzeit. In Mexiko-Stadt interpretiert man die Regeln des Katholizismus freier. Hier besucht ein junges, unverheiratetes Paar regelmäßig eines der verbreiteten Love Hotels, das Sex im Elternhaus streng verboten ist. Im Laufe des Films lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einen oder eine Muxe kennen, einen Transgender in der Stadt Yucatan. In der südlichen Küstenregion werden Muxes nicht nur akzeptiert, sondern gefeiert und verehrt. Der Bundesstaat Oaxaca erkennt Muxes bereits seit Jahrhunderten offiziell als drittes Geschlecht an. Eine Wende nimmt der Film im Bundesstaat Sinaloa. Hier geben Drogenkartelle den Ton an, auch in der Liebe. So paradox das klingen mag, der Märchenprinz ist hier ein Drogenboss. Frauen geben alles dafür, um von einem Narcos auserwählt zu werden. Der Film begleitet eine sogenannte Buchona bei ihrer 20. Schönheitsoperation. Seit 8 Jahren ist sie mit einem angesehenen Drogenhändler zusammen und muss dafür extremen Schönheitsidealen entsprechen. Die Frau als Lustobjekt des Mannes, dieses Bild wird auch durch das mexikanische Fernsehen verbreitet. Nicht nur die in Mexiko sehr beliebten Telenovelas verharmlosen Gewalt an Frauen. Bereits in Zeichentricksendungen für Kinder ist die Darstellung der ungleichen Rollenverteilung der Geschlechter üblich. Traditionelle Rollenbilder, der Einfluss der Drogenkartelle und die Verharmlosung und Verherrlichung von Gewalt gegenüber Frauen, das alles trägt dazu bei, dass Mexiko trauriger Vorbereiter bei Femiziden ist. Etwa 11 Frauen werden in Mexiko täglich ermordet. Knapp 1000 pro Jahr werden von Menschenrechtsorganisationen als Femizide eingestuft. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher. Häufig werden Femizide von der mexikanischen Justiz als Suizid abgetan. Die Täter nicht zur Verantwortung gezogen. Ein Land zwischen Tradition, Fortschritt, Drogenhandel und Gewalt. So kontrastreich ist Mexiko auch in Bezug auf die Liebe. Das also könnt ihr am Mittwoch, den 4. Dezember in aller Frühe um 4.45 Uhr bei ZDF, wie hieß er genau, bei ZDF Info gucken. Am Mittwochabend kommt dann ein Film, auf den ich tatsächlich selber ein bisschen gespannt bin. Von der Person, die da porträtiert wird, wusste ich nämlich überhaupt nichts und finde es schon sehr, sehr kurios. Also am Mittwoch, dem 4. Dezember um 22.30 Uhr könnt ihr bei RBB die Dokumentation Goldhammer sehen. Die ist schon vor 2 Jahren gedreht worden, also eigentlich muss auch schon ein paar Mal gelaufen sein. Die Doku zeigt den Berliner AfD-Politiker, Jetsetter und ehemaligen Sexarbeiter Marcel Goldhammer beim Koksen und Wahlkampf mit Beatrix von Storch. Vor seinem bescheidenen Start in einer kleinen rheinland-pfälzischen Gemeinde, da kommt das Kaiserslautern, bis hin zu seinem Leben als schwuler Aktivist und aktiver AfD-Politiker in Berlin ist der Werdegang von Marcel Goldhammer mehr als außergewöhnlich. Als deutscher Christ geboren, konvertiert er zum Judentum und dient in der israelischen Armee, lebt in Tel Aviv und Berlin eingebettet in einen exzentrischen Lebensstil. Goldhammer zeigt die flirrend irrelichternde Lebensreise von Marcel Goldhammer, zeigt einen Menschen als Selbstdarsteller, zeigt ihn auch als unsichere und zwiegespaltene Persönlichkeit, zugleich auf der Suche nach dem Rampenlicht, verloren in der Einsamkeit. Goldhammer ist die filmische Biografie eines Mannes, dessen Leben kaum widersprüchlicher sein könnte. Und das wird also gezeigt beim RBB am Mittwoch, den 4. Dezember um 22.30 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag, das sind wir dann am 7.12., könnt ihr ab 0.20 Uhr bei Arte den Film sehen Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Das ist ein schon im Jahr 1983 in Großbritannien, Japan und Neuseeland gedrehter Spielfilm. David Bowie spielt in dem homoerotischen Drama von Nagisa Oshima den britischen Kriegsgefangenen Jack Sellier in einem japanischen Gefangenenlager. Oder Langfassung, 1942 im Dschungel von Java fristen britische Soldaten unter der strengen Aufsicht des Lagerkommandanten Yonoi ihr Dasein als Kriegsgefangene. Unter ihnen Captain John Lawrence, der eine besondere Stellung innehat. Er ist als einziger Gefangener der japanischen Sprache mächtig und sucht den Austausch mit seinen neuen Befehlshabern. So zieht er das Misstrauen Yonois auf sich, der um seine Autorität fürchtet. Gleichzeitig aber sind die Japaner von seiner Kontaktfreude und seinem ehrlichen Interesse fasziniert. In einer Umgebung, in der Disziplin, Gehorsam und Ehrgefühl vorherrschen, versucht Lawrence, seine Ansichten über Gnade und das Recht auf Individualität zu demonstrieren. Als er aufgefordert wird, an einer Harakiri-Vollstreckung teilzunehmen, in der ein koreanischer Wächter zu dem rituellen Selbstmord gezwungen wird, fühlt sich Lawrence in seinen Idealen bestätigt und beschließt, seinen ideellen Kampf fortzusetzen. Nagisa Oshimas erster englischsprachiger Film konzentriert sich auf die sich ständig verändernden Beziehungen zwischen den vier Protagonisten Sellier, Lawrence, Yonoi und Hara, die sich in einem Wechselspiel der kulturellen Unterschiede und der durchgängigen Gefangenen-Bewachersituation befinden. Neben der sexuell geladenen Beziehung zwischen Yonoi und Sellier wird dies besonders deutlich anhand der Gespräche zwischen Lawrence und dem Wärter Hara. Beide suchen den Kontakt, um einander kennenzulernen und finden sich in einer Zwickmühle zwischen Anerkennung und Angst vor dem womöglich korrumpierenden Einfluss des anderen wieder. Das also könnt ihr gucken in der Nacht von Freitag auf Samstag im Dezember, also in der Nacht vom oder auf den 7.12. bei Arte um 0.20 Uhr. Ja, und es wäre richtig cool, wenn der Monitor sich nicht schlafen legen würde, nur wenn man einen längeren Textblock liest, weil dann könnte man auch ohne Probleme das nächste Musikstück abfahren.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Bye.
So, und bei den Terminen, da laufen wir jetzt nicht Gefahr, dass nochmal der blöde Bildschirmschoner von diesem blöden Studiorechner anspringt, weil es sind nicht so viele und mit Blick auf die Uhr ist das ja dann auch wieder ganz gut so. Ich habe nicht die wiederkehrenden Termine rausgesucht, sondern nur die einmaligen, und da ist ja auch klar, wenn es jetzt Ende November geht, dann geht es langsam auf den Welt-AIDS-Tag zu und dann geht es darum, Veranstaltungen rund um die AIDS-Hilfe, oder die CESIA, das ist also das CESIA, das Zentrum für sexuelle Gesundheit, Identität und Aufklärung Karlsruhe. Die haben eine ganze Liste mit Veranstaltungen, ein Teil davon, ich weiß nicht nach welcher Logik, haben sie bei QueerKA eingepflegt. Die sind ganz interessant, finde ich, weil außergewöhnlich, und wir beginnen am Donnerstag, das ist der 28. November, beim IKEA. Also da an der Haltestelle Weinweg ist ja ein IKEA, und da kann man von 12 bis 18 Uhr ist da ein Infostand und ein Kerzenverkauf. Der Eintritt an sich ist frei. Am Donnerstag, 28. November, haben wir von 12 bis 18 Uhr im IKEA Karlsruhe einen Informationsstand. An diesem Tag werden Kerzen verkauft, deren Erlös an CESIA Karlsruhe geht, also an die AIDS-Hilfe. Mit dem Kauf der Kerzen unterstützt ihr unsere Beratungs- und Aufklärungsarbeit. Kommt doch auch an unserem Informationsstand vorbei. Wir freuen uns. Und das Zweite, was ich ankündigen möchte, ist eine Doppelveranstaltung im Staatstheater, dann am Samstag, den 30. Da ist erst die Pride Night, Nacht der Vielfalt, für CESIA, veranstaltet vom Badischen Staatstheater im kleinen Haus. Um 20 Uhr beginnt das Ganze, geht 2,5 Stunden, kostet 45 Euro Eintritt. Eine Gala der Vielfalt im Anschluss an eine Party. Die Gala ist, also wie gesagt, 2,5 Stunden, eine Pause dazwischen. In einer temporeichen Show zeigen zahlreiche KünstlerInnen Flagge für ein buntes und vielfältiges Karlsruhe. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Beiträge aus den Sparten des Staatstheaters sowie unsere Gäste Emily Island, Drag Queen of Stuttgart und den Karlsruher Kinder- und Jugendzirkus Macaroni. Veranstaltet wird die 10. Benefizgala vom Förderverein der AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. unter der Schirmherrschaft von Oliver Hildenbrand. Der sei, so steht hier, Sprecher für Queerpolitik im Landtag Baden-Württemberg und Vorstand der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg. Würde mich jetzt interessieren, ob der wirklich der Sprecher des Landtags ist für Queerpolitik. Seit wann hat der Landtag Sprecher, oder ob es von einer Partei ist, und das wird hier unterschlagen. Also der ist jedenfalls der Schirmherr. Im Anschluss, also dann ab 22.30 Uhr, man kann wohl auch getrennt hingehen, ist eine Party im neuen Entree mit Tombola, mit vielen Preisen und mit DJ Carey. Diese Party beginnt... Die geht bis nachts um 2, steht hier, beginnt eben um 22.30 Uhr. Freier Eintritt, aber ab 18 Jahren. Dauert 3,5 Stunden, wenn man die ganze Zeit dort bleibt. Treiben lassen und das Tanzbein schwingen. Nach der temporeichen Show Pride Night im kleinen Haus geht es weiter mit Beats von DJ Carey im neuen Entree. Verwandeln Sie gemeinsam mit zahlreichen KünstlerInnen das Foyer zur Tanzfläche und zeigen so Flagge für ein buntes und vielfältiges Karlsruhe. Ja, das also dann am Samstag, dem 30. November. Direkt bevor es dann zum Welt-AIDS-Tag geht. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Punktlandung, wenn ich so auf die Uhr schaue. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch Felix.